Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Wo kommen wir hin, wenn plötzlich beim Thema Geld und Gehalt alle mitreden könnten? Ja, wo kommen wir denn dahin? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer ganz besonderen Folge von 9to Geil, denn es ist zum einen die 50. Folge und es ist eine Folge, in der wir über ein Thema sprechen, das bisher in dem Rahmen noch keinen Raum in dem Podcast hatte. Wir sprechen über Geld und Gehalt. Und um es noch etwas genauer auszudrücken, wir sprechen über Vergütungsmodelle und wie diese im Rahmen von New Pay neu gedacht werden können. Zu Gast habe ich für diese Folge Nadine Nobile, die von sich selber sagt, meine persönliche Utopie ist eine Welt, in der Menschen ihrem Antrieb folgen, Mitstreiter für Vorhaben gewinnen und hartnäckig an Lösungen arbeiten. Nadine nimmt uns mit in ihre Welt des New Pay und zeigt uns, an welchen Lösungen sie hartnäckig mit ihrem Team arbeitet, um die Arbeitswelt zu einer besseren zu machen. Wir tauchen tief in das Thema New Pay ein und wir schauen auch in einem kleinen Exkurs, was hat denn Vergütung mit Leistung zu tun? Und eins sei vorweg gesagt, es ist nicht das, was du vielleicht zuerst denkst. Und damit alle an Bord für die New Pay Journey und viel Spaß bei der heutigen Folge von 9to Geil. Liebe Nadine, herzlich willkommen im Podcast. In der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch habe ich sehr viel über dich gelesen, hauptsächlich Positives. Du wirst beschrieben als das Multitalent, du hältst die Fäden zusammen, du bist Ideenmaschine, Feel-Good-Managerin, Raumgeberin, Spürnase für Talente und Potenziale. Und das sind ja richtig viele tolle Zuschreibungen. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt richtig neugierig. Was hast denn du da für ein Powerpaket eingeladen, Steffi? Aber erzähl uns doch mal selbst, wer bist du und wie bist du zu der vielseitigen Person geworden, die heute vor mir sitzt?
Ja, danke Stefanie für die Einladung und vor allem auch für diese Dusche, die ich gerade annehmen durfte mit sehr schönen Begriffen, die du genutzt hast. Also vielleicht erstmal zu mir als Person, wer jetzt auf unsere Webseite kommt, wer mich googelt, sieht erstmal Nadine Nobile ist Gründerin einer Organisation, die sich nennt sich auf der einen Seite QX. Das ist eine Beratungsgesellschaft, die ich mit meinem Partner gegründet habe, mit meinem Lebenspartner Sven Franke. Wir begleiten Organisationen in Transformation. Und später, so ein, zwei Jahre später, kam das Thema New Pay, weswegen wir heute auch sprechen dazu. Und gemeinsam mit anderen Menschen, wie unter anderem Stefanie Hornung, Co-Autorin, mit der wir ein Buch geschrieben haben, und Sarah Maximilian, eine Kollegin aus Schweden, mit denen wir zusammen Vergütung neu denken für Organisationen. Also Gründerin, Initiatorin, Mitgestalterin für eine neue Arbeitswelt. Ich würde mal sagen, das ist so die Überschrift. Mhm. Von Haus aus bin ich erstmal, ja, ich bin Tochter, Gastarbeiterkind, bin in Süddeutschland groß geworden, im südlichen Baden-Württemberg. Mein Vater stammt aus Süditalien, Apulien, eine wunderbare Gegend, wo ich viel Zeit in meiner Kindheit auch verbracht habe, vor allem in den Ferien. Ja, ich würde sagen, was hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin? Da steckt viel drin. Ich habe früh gesehen, früh erlebt, dass es immer unterschiedliche Perspektiven und Lebenswirklichkeiten gibt. Na, das Leben als Kleinkind am Fuße der Schwäbischen Alb und dann 1400 Kilometer südlicher in dem Ort, wo mein Vater geboren und aufgewachsen ist. Total andere Welten damals. Das waren die 70er, 80er Jahre. Da waren die Unterschiede auch sehr groß. Und ja, ich war als Kind schon immer sehr neugierig. Manche sagen zu neugierig. Ich weiß
Gibt's
noch,
dass, das überhaupt?
Ja,
gibt's zu neugierig?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber früher, in meiner Kindheit war das oft so noch so ein Begriff, sei nicht so neugierig.
Ja, und dann, also mir haben meine Eltern auch mal gesagt, du Nase weiß, was ja noch ein bisschen negativer behaftet ist als neugierig per se. Aber ich finde, es gibt keinen zu neugierig.
Ja, ich war schon als Kind immer davon durchdrungen, verstehen zu wollen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und gleichzeitig, das muss ich auch sagen, habe ich als Kind auch sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. Anfang der 80er Jahre, wie gesagt, mein Vater kommt aus Italien. Ich habe wirklich noch als Kind mir Sprüche anhören müssen, wie du Spaghettifresser. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Obwohl ich damals auch schon blonde Haare, blaue Augen hatte, aber eben diese Zuschreibung, die da erfolgt, ne? Also dass Menschen einen nicht immer nett und freundlich behandeln, und hatte auch in der Grundschule so ein Erlebnis mit einem meiner Lehrerin, mit meinen Lehrern, und habe da so gemerkt, Mensch, es sind nämlich nicht immer alle Menschen nett, und ich wollte immer verstehen, wieso, was treibt die Menschen auch an.
Ja.
Und was treibt aber auch mich an? Das ist auch etwas, was mich schon lange, ganz lange beschäftigt. Und ich würde mal sagen, diese Fragen der Haltung hat mich dazu geführt, immer wieder auch neu auf Dinge draufzuschauen, mich auch auszuprobieren. Ich glaube, in insgesamt 7 unterschiedlichen Schulen in meiner Schullaufbahn.
Oh, wow.
Also auch immer wieder unterschiedliche Gruppen, Zugehörigkeiten, Kontext. Und ich glaube, das hat mich auch zu dieser Person gemacht, die auf der einen Seite ein Gespür für Menschen entwickeln musste, um da gut anzudocken und andocken zu können. Und auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu sehen, es gibt immer wieder unterschiedliche Blickwinkeln auf ähnliche Dinge.
Ein sehr spannender Weg, und danke, dass du ihn mit uns geteilt hast. Und ja, das Gespür für Menschen entwickelt sich ganz oft ja auch aus dem Anlass, dass man abstecken muss, in welchem Rahmen bewege ich mich, wie sind mir die anderen gesinnt, um da die entsprechenden, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen, Maßnahmen einzuleiten. Du hast es eben schon angesprochen, und das ist eine Zuschreibung, die habe ich auch über dich gelesen, aber bewusst weggelassen, weil das führt uns hin zu unserem Thema. Du bist Prozessbegleiterin und Innovatorin für alternative Entlohnungs- und Vergütungssysteme, und du verstehst dich darin stets als optimistische und werteorientierte Zukunftsgestalterin. Und das führt uns direkt zu eurem Herzensthema, zu deinem Herzensthema. Erzähl uns mehr zu diesem Herzensthema. Besonders, wovon sprechen wir, wenn wir von New Pay sprechen?
Also New Pay als Begriff ist erstmal entstanden 2017. Mit der Frage, wie sieht denn eigentlich Entlohnung aus, wenn wir New Work konsequent denken? Also schon mit der Blickrichtung auf die neue Arbeitswelt. Wir haben uns gefragt, wie machen das eigentlich InnovatorInnen und Innovatoren? Und hatten aber auch im Kopf, ja, auch in sehr innovativen Organisationen ist Vergütung und Gehalt oft noch ein Tabuthema. Und wir waren auf der Suche nach Lösungen, nach Beispielen aus Organisationen und haben gesagt, wir brauchen einen Hashtag. Was wäre ein guter Hashtag für Vergütung in innovativen Organisationen? Und dann kamen wir von New Work zu New Pay, war der Weg nicht ganz so weit. Also so ist erstmal die Entstehungsgeschichte. Diesen Begriff haben wir aber in den letzten Jahren für uns sehr stark mittlerweile auch aufgeladen. Aber eins vorneweg, New Pay ist jetzt nicht irgendein Vergütungsmodell. Also wenn jemand sagt, oh, unser Vergütungsmodell ist New Pay, weil es vielleicht ein Wunschgehalt ist oder weil es ein Einheitsgehalt ist oder eine vermeintlich innovative Gehaltsformel, sagen wir, für uns ist eigentlich viel wichtiger, wie so ein Vergütungssystem entsteht und nicht, was am Ende rauskommt. Also ein Wunschgehalt, was für viele jetzt sehr so innovativ und sehr frei und sehr, ja, sich sehr vielleicht sogar utopisch anhört, ist nicht New Pay, wenn es beispielsweise von der Geschäftsführung eingeführt werden würde, ne, zu sagen, wir machen das jetzt so. Sondern unser Ansatz ist, wir wollen ja eine Zusammenarbeit in Organisationen gestalten, die Kollaboration, Kooperation ermöglicht. Und jetzt müssen wir uns doch immer fragen, wie setzen wir einen Rahmen für Kooperation, für Kollaboration? Und diesen Rahmen abzustecken, macht man am besten, indem man ihn aushandelt, ne? Indem man ihn auch verhandelt vielleicht miteinander und schaut, was sind denn die Aspekte, die uns wichtig sind in unserer Organisation? Was treibt uns an? Welche Werte sollen handlungsleitend für uns sein? Und das zu gestalten, also ein Vergütungssystem und die Prozesse dazu zu gestalten, aus der Organisation heraus, also aus der Mitte, das ist für uns im Grunde New Pay.
Klingt erstmal nach einem Culture Clash. Wir haben den Rewards-Bereich, der sehr auf Benchmarking, da fallen Worte wie Studien, Research. Und dann haben wir, was ja immer so ein bisschen verweichlicht betrachtet wird, Kultur. Wir haben Werte, wir haben, was treibt uns an, wir haben unseren Purpose. Wie habt ihr geschafft, das zusammenzubringen oder diesen Zusammenhang zu zeigen, der eigentlich immer da war?
Genau, also keine Organisation ist erstmal im luftleeren Raum.
Ja.
Wir sind alle geprägt durch erstmal unsere Gesellschaft, unseren Kulturkreis, in dem wir uns befinden, genauso wie die Organisation, das Umfeld, die Kunden, die Branche. Das hat natürlich alles Einfluss auf eine Organisation und sicherlich auch dann, inwieweit und wie man Vergütung auch betrachtet und auch gestaltet. Das heißt, auch wenn wir aus der Mitte der Organisation Vergütung entwickeln, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch nach außen schauen. Dass wir nicht nach außen blicken. Gleichzeitig wissen wir aber auch, Menschen fühlen sich dann vor allem fair behandelt, wenn sie sehen, dass sie in ihrem System, also in ihrem Subsystem, also der Organisation fair behandelt werden. Das ist wichtig. Das muss natürlich, wenn wir jetzt über Gehaltshöhen sprechen, muss da auch ein, ich würde mal sagen, natürlich eine Angemessenheit da sein im Außenvergleich. Aber viel wichtiger ist, dass das Gehaltsgefüge innerhalb einer Organisation passend und stimmig ist, aber eben nicht nur das Gehaltsgefüge, auch die Prozesse darum, wie gehen wir eigentlich miteinander um in Gehaltsprozessen, wer trifft Entscheidungen, beziehungsweise ist das eine einzelne Person, ist das eine Gruppe, wie finden wir zu einer Entscheidung, habe ich Möglichkeiten, Einspruch einzulegen oder wird es von oben diktiert, wie fühlt sich das Ganze auch an? In welcher Art von Beziehung begegnen wir uns in diesem Prozess? Das hat eine ganz große Auswirkung darauf, ob ich mich als Mitarbeitende fair oder unfair oder gut oder eher ungut behandelt fühle. Ne? Bin ich aktiv mitgestaltend oder bin ich eigentlich eher passiv und werde gestaltet? Und deshalb schauen wir auch nie nur auf jetzt eine Vergütungsstruktur und die Kriterien, die dann zu einer Gehaltshöhe führen, sondern auch immer auf den Prozess und auch auf das Miteinander. Und ich würde sagen, das ist schon ein Aspekt, der eben uns auch mit diesem Blick unterscheidet von vielen anderen Umsetzern und Begleitern, weil das nämlich in den meisten Organisationen zu kurz kommt. Also gerade dieses, wie gehen wir eigentlich miteinander um und wie gestalten wir die Prozesse im besten Fall auf Augenhöhe.
Das wollte ich auch gerade anmerken, denn das sind ja Teilbereiche, die ganz oft zurückgelassen werden, wenn sie überhaupt Beachtung bekommen. Nimm uns mal mit in eure Zusammenarbeit mit Unternehmen. An welchem Punkt kommen Unternehmen zu euch? Ich gehe jetzt mal ganz blind davon aus, bezahlt haben diese Unternehmen schon, also Pay war da, jetzt wollen sie in Richtung New Pay. An welchem Punkt kommen diese Unternehmen zu euch und wie sieht dann die Zusammenarbeit mit euch aus?
Also das sind unterschiedliche Gründe, warum Organisationen auf uns zukommen. Ich würde mal sagen, ein Klassiker ist zum Beispiel zu sagen, wir haben ein Vergütungssystem, das haben wir auch angewandt, aber wir haben gemerkt, das hat sich so viel verändert in unserer Struktur, in unserem Zusammenwirken, in unserem Umfeld. Wir müssen da nochmal neu drauf schauen. Das ist so ein Klassiker. Ein anderer Grund, warum manche auf uns zukommen, die sagen, oh, wir haben total gewandelt, waren in einer Transformation, wir haben Hierarchieebenen, Verantwortungsbereiche verändert, sind flacher geworden und jetzt stellen wir fest, bislang macht die Geschäftsführung, machte die Gehaltsentscheidungen und die sagt auf einmal, oder Führungskräfte, und die sagen, ich bin jetzt so weit weg von den Kollegen, über deren Gehalt ich entscheiden soll. Das fühlt sich gar nicht mehr stimmig für mich an. Wonach soll ich denn jetzt überhaupt entscheiden? Ich kann es gar nicht mehr richtig greifen, weil ich eigentlich nur noch punktuell mit der Person zusammenkomme und dann eigentlich auch gar nicht sehe, was die Person eigentlich dann wiederum tut, sondern es ist ja eher, man trifft sich, man tauscht sich mal aus, ist mal im Meeting, habe ich noch keinen wirklichen Eindruck darüber, wie die Person eigentlich in ihrem Alltag agiert, ne? Und welche Beiträge sie da leistet. Also dann aber auch zu sagen, ja, aber wenn ich es nicht mehr entscheiden kann, wer kann es denn dann entscheiden? Und wie können wir das für die Zukunft in unserer Organisation umsetzen? Der dritte Fall, und das ist so der Fall, der mich immer wieder, muss ich sagen, schockiert ist, Organisationen kommen auf uns zu, die kein Vergütungssystem haben. Ja, die haben Gehälter, aber im Grunde keine Systematik. Und das sind Organisationen, die teilweise mehrere hundert Mitarbeitende haben. Ich hätte sowas eigentlich gar nicht für möglich gehalten, dass es das gibt, aber es gibt's.
Also ein unorganisiertes System, also genau. Es ist ja das System des Chaos oder Zufallsprinzips.
Es ist so dieses System, wir schließen bilaterale Verträge und haben ein Gefühl dafür, was wir gerade für ein Budget haben, wie hoch ist die Notwendigkeit oder auch der Druck, gerade eine Stelle zu besetzen, sind dann maßgebliche Faktoren, die darüber entscheiden, wie viel eine Person verdient. Und das kann sich natürlich verändern, ne? Also auch über so ein Jahr in so einem Team müssen wir gerade schnell aufbauen oder ist gerade eigentlich alles smooth oder wen suchen wir gerade, wer ist uns vielleicht auch weggebrochen. Und dann entstehen manchmal Nöte, manchmal aber auch ist eine entspannte Suche und allein das macht natürlich schon das Budget, die Zahlungsbereitschaft unterschiedlich für eine gleiche Funktion. Und was wir ganz oft erleben, und dann sind wir wieder beim Thema, wann fühle ich mich fair oder unfair behandelt, wenn Menschen im gleichen Team die gleiche Aufgabe oder ähnliche Aufgabe machen und da sind deutliche Gehaltsunterschiede, das führt ja zu einer hohen Frustration bei denen, die eben zu einem günstigeren Gehalt eingestellt wurden.
Und dann wird es aber meistens auf den Mitarbeitenden zurückgelagert, weil es dann heißt, aber nach deinem Vertrag darfst du gar nicht über Gehalt sprechen. So, da wird es direkt ausgegraut zu sagen, aber ihr dürft ja eigentlich gar nicht drüber sprechen, was ihr verdient.
Das ist ein nichtiger Vertragsbestandteil, genau. Wenn er dann mal im Vertrag steht, was ja wirklich auch noch oft der Fall ist. Also ich finde es auch immer wieder überraschend, in wie vielen Verträgen man das noch findet. Und gleichzeitig wissen wir eigentlich, das kann man erstmal nicht verbieten. Und es ist auch gut so, weil Menschen haben das Recht eben auch zu erfahren und sich mit Menschen darüber auszutauschen, wie viel sie verdienen und zu hören, was andere verdienen. Und dieses, also was Organisationen dann da an wirklich auch an Schaden anrichten, also ich habe zwar irgendwo mal gespart, ne, an einem Gehalt, aber den Schaden, den ich anrichte, mit hoher wirklich auch Frustration, teilweise innerer oder äußerer Kündigung, wenn die Person in der Organisation ist, eine Dauerunzufriedenheit und das sind Dinge, die Menschen nicht vergessen. Ich finde das manchmal wirklich auch fast schon erschreckend, wie lange solche Aspekte und auch solche Situationen bei Menschen dann auch wirklich sich im Gedächtnis verankern. Also wir kriegen manchmal Geschichten, ja damals, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, das sind Geschichten, die werden noch mit einer gleichen Emotionalität erzählt und berichtet. Die Enttäuschung ist immer noch spürbar. Und deshalb, wenn es um sowas geht, wie sich unfair behandelt fühlen, eine hohe Emotionalität, eine hohe emotionale Aufladung. Und das sind Dinge, die sich ins Gedächtnis brennen und die dann auch eine Auswirkung haben.
Und das vergessen wir ganz oft in diesem New Work-Diskurs, weil wir ja davon weggehen zu sagen, ich arbeite nur für das Geld, aber das Geld doch ganz oft mit der persönlichen Wertigkeit im Unternehmen gleichgesetzt wird und das sehr viele Emotionen auslöst. Das ist wichtig zu sehen und deine Beispiele unterstreichen das gerade sehr, was es noch für einen Wertschätzungsanteil ist, zu sagen, lass uns aufs Gehalt blicken.
Wobei ich sagen muss, dass es immer aus meiner Sicht weniger um die absolute Höhe geht, also wo diese Verletzung entsteht, sondern vor allem um die relative. Also relativ zu den Kollegen. Na, das kann auch sein, dass eben, und deshalb sage ich auch immer, die Verantwortung für ein faires Gehaltsgefüge liegt bei der Organisation und nicht bei den BewerberInnen und auch nicht bei den Mitarbeitenden. Was ja manchmal so suggeriert wird, indem man sagt, ja, verkauf dich nicht unter Wert, lass dich nicht über den Tisch ziehen, wo man schon hört, wo die Verantwortung für ein angemessenes und faires Gehalt platziert wird in diesen Sprüchen. Nicht bei der Organisation, sondern bei der Person. Ne?
Ja, oder die Sprüche, oh, da hast du wohl nicht ordentlich behandelt.
Genau.
Ne? Oh, mit dem Gehalt bist du eingestiegen, ne? Hättest du aber mal mehr auf den Tisch hauen müssen.
Genau, also da wird die Verantwortung klar der Person mitgegeben oder übertragen und gleichzeitig keiner, ne, weil wir dann doch keine, in den wenigsten Organisationen Gehaltstransparenz haben, schon gar nicht für Menschen, die sich gerade bewerben. Und da zu sagen, du trägst im Grunde die Verantwortung für ein faires Gehalt, weil du kannst ja das Gefühl haben, hey, ich habe total gut verhandelt, ich war da auch tough, aber schon dein Einstiegsgehalt oder deine Gehaltsvorstellung war sehr niedrig für das Gehaltsgefüge der Organisation. Und dann kann es immer noch sein, du hast super verhandelt, vermeintlich, und hast viel mehr rausgeholt, als du dachtest, was du rausholen kannst, und liegst trotzdem noch unter dem, was alle anderen verdienen. Ne? Mhm. Also das ist ja keine Gewähr, dass wenn ich gut vermeintlich gut verhandle und einen Schritt mache, dass ich dann auch eben fair vergütet werde. Ja. Und vor allem ist es ja auch nochmal die Frage, will ich denn auch in ein Unternehmen kommen? Beziehungsweise wie stehe ich dazu, wenn ich am Ende die Person bin, die am meisten verdient, wo vielleicht dann in dem Team andere eine viel längere Berufserfahrung haben und eben schon ongeboardet sind und da schon eine Expertise haben, wo ich vielleicht noch keine habe. Macht ja auch was mit den Menschen, wenn sie das dann mitkriegen, oh, du bist bei uns eigentlich die bestbezahlteste Person. Das macht Menschen Druck. Ne? Die so, oh Gott, die werden jetzt alle auf mich schauen, weil ich bin ja die Person, die am meisten verdient. Ja. Ist auch so eine Sache, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat, aber die uns auch Menschen zurückmelden, ja, jetzt habe ich den Gehaltsschritt gemacht, jetzt spüre ich auch, und wenn dann von innen nur von innen kommt, aber auch einen ganz anderen Druck. Jetzt muss ich auch abliefern.
Wie komme ich dann zu einer Kurskorrektur, wenn, und ich nenne es jetzt ganz platt, der Schaden schon da ist? Wir sehen, da war nie ein richtiges System dahinter.
Also erstmal muss man sich erstmal ehrlich machen und sagen, ja, also wir müssen da erstmal drauf schauen. Wir haben ein Gehaltsgefüge, das nicht unseren Werten entspricht und dass wir im Grunde, also da können wir auch nicht gewährleisten, weder eine Transparenz noch und dann schon gar keine Nachvollziehbarkeit. Und das ist sozusagen für mich auch dieses Wofür. Will nicht jede Organisation eigentlich Menschen sagen können, ja, du kannst nachvollziehen, wie sich dein Gehalt bestimmt und entwickelt. Das ist ein Wunsch von allen Mitarbeitenden, das nachvollziehen zu können. Und ich finde, das ist auch kein Wunsch, den man mit welchem Argument abschmettern kann. Ne? Also ich wüsste nicht, was dafür spräche, das jemandem abzusprechen. Und dann zu sagen, okay, dann lasst uns nach Kriterien schauen, die zu uns passen, zu unserer Organisation, unserer Branche, da wo wir stehen, was uns wichtig ist, was zu unserer Wertschöpfung, zu der Werterbringung beiträgt, welche Kriterien sind uns da besonders wichtig. Und dann machen wir dann mit der Organisation, suchen wir nach diesen Kriterien, erstmal auf der Ebene der Funktion, also die Stelle oder die Rolle, die ausgeschrieben ist, sozusagen. Die hat ja gewisse Anforderungen, stehen ja auch meistens drin, was wird die Person in der Organisation tun. Damit verbindet man ja auch einen gewissen Anspruch, eine gewisse Komplexität oder eben auch Verantwortung. Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, und was sind jetzt noch die Unterschiede, die Menschen in einer Funktion machen können? Also sprich, ich frage immer, was ist eigentlich eine Person, die die Stelle ihren ersten Tag macht? Was unterscheidet die von der Person, die den Job schon 5 Jahre oder 10 Jahre macht? Also sollen die gleich verdienen? Und dann würde man bei manchen Tätigkeiten vielleicht auf die Idee kommen, ja, weil es ist eher eine einfache Aufgabe, da kommt man ganz schnell ran. Das erklärt man einem 5, 6 Mal und dann kannst du das selbstständig tun, in einer entsprechenden Qualität beispielsweise. Und dann könnte man sagen, nee, also dann macht die Erfahrung eigentlich auch keinen, also vielleicht nicht so viel Unterschied. Oder aber man sagt, nee, also in dieser Funktion lernen Menschen eine Komplexität an Sachverhalt kennen, einen Umgang damit, unterschiedliche Handlungsstrategien. Das wollen wir auch in irgendeiner Form abbilden und dann wäre das so eine Art wie Erfahrung. Aber was sind noch Dinge, die bei einer Person, zwei Personen sich unterscheiden können oder mehrere Personen? Und wenn man da eine Klarheit hat, und das ist auch eine Klarheit, die wir in Zukunft brauchen, weil das uns nämlich dann auch die EU ins Stammbaum geschrieben hat, in ihrer Transparenzrichtlinie, dass Menschen nachvollziehen können, Gehaltsunterschiede, dann haben wir aber auch eine Struktur, die es Menschen ermöglicht, nachvollziehen zu können, warum ihr Gehalt sich abweicht von dem Gehalt anderer Personen.
Eine zentrale Aussage in eurem Bestreben lautet, wir entdecken neue Formen der Vergütung, indem wir über Geld und Gehalt sprechen. Und du hast anfangs auch erwähnt, dass zu dieser Unterhaltung auch der Mitarbeitende dazugehört. Ist kulturell nicht üblich. Ich kenne es nicht, dass ich schon mal irgendwo beim Thema Gehalt Mitspracherecht gehabt hätte, sei denn ich war in irgendwelchen Projekten, wo es um das Thema ging. Wie sieht so eine Teilhabe aus? Wie kann ich es ermöglichen, einen Diskurs zu eröffnen, der nicht wünscht dir was ist?
Ja, genau, das ist auch ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, manche denken dann, ja, auch wenn jetzt alle mitreden, dann
wo
kommen wir denn da hin? Ne? Und dann will ja jeder nur für sich das Beste rausholen. Und da ist vielleicht nochmal die Frage immer, welche Blickrichtung stoße ich an im Sprechen darüber, was für eine Organisation passt oder nicht? Frage ich, was möchtest du, was ist dir wichtig? Oder frage ich dich, was glaubst du, würde zu uns und unserer Organisation passen? Das ist ein Unterschied.
Mhm.
Nicht, was willst du, sondern was glaubst du, was passt zu uns? Welche Kriterien? Dann kann wir reden ganz viel in Organisationen über Vergütung, ohne über Einzelgehälter zu sprechen. Eigentlich Einzelgehälter, das ist so viel, wenn wir dann in Projektteams oder dann in Teilteams, also die dann Gehälter auch einsehen dürfen, wo wir über Einzelgehälter sprechen. Wir sprechen über Gehalt, über Wert von Arbeit in der Organisation, von Wert von Kompetenzen, Wert von aber auch Belastungssituationen, die zum Teil eben auch vergütet werden. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, den wir oft vergessen, nämlich auch Arbeitsbedingungen zu sehen, wenn es darum geht, zu vergüten. Das kennen wir eigentlich so aus den Tarifstrukturen, wo beispielsweise auch körperliche Arbeit, ne, gerade in Fabriken oder Belastungen, weil es da total heiß ist, so ein Stahlwerk zum Beispiel, vor so einem Hochofen, ne, das sind Aspekte, die dort dann auch vergütet werden. Aber wir haben ja auch Arbeitssituationen in unserer heutigen Arbeitswelt, ich sag mal, wenn wir so an WissensarbeiterInnen denken, wo man denkt, oh ja, nee, das ist alles gleich. Nein, nein, auch das ist nicht alles gleich. Wir haben viele Tätigkeiten, die eine andere und unterschiedliche Formen der Fremdbestimmtheit zum Beispiel haben. Ne? Also zu fragen, was glaubt ihr, was passt zu uns? Was passt auch zu unseren Werten? Und da muss man vielleicht auch nochmal hinschauen und deshalb fragen wir auch immer, was sind denn eigentlich handlungsleitende Prinzipien und Werte der Organisation? Und damit meinen wir nie die, die an der Wand stehen, sondern immer die gelebten. Ne? Also manchmal hat man ja so schicke Begriffe, die da an der Wand prangen.
Die
so
nicht immer der Realität entsprechen.
Genau, also die nicht immer unbedingt gelebt werden. Deshalb, es geht eigentlich erstmal darum, was treibt euch an? Wie seid ihr drauf? Ne? Also was prägt euch? Was ist euch wichtig? Aber natürlich schon vor allem diese positiven Aspekte und auch, welche Werte wollt ihr stärken? Also was glaubt ihr, wo müssen wir noch mehr ran? Weil dann sehen wir eben auch, wenn wir jetzt einen Prozess definieren oder wenn wir ein Kriterium definieren, hat es an irgendeiner Stelle dieser Wert oder diese Werte eine Relevanz und wenn ja, welche? Das Wichtige ist, dass diese Werte nicht durch das Vergütungssystem untergraben werden. Ja, auf der einen Seite, wenn man zum Beispiel sagen würde, wir haben auf der einen Seite einen Wert, der heißt gemeinsam und dann haben wir aber ganz viel Thema individuelle Boni beispielsweise oder einen großen Bestandteil im Vergütungssystem ist ein individueller Bonus, dann würden wir sagen, ach irgendwie passt es nicht zusammen. Ne? Da steht was in Konkurrenz. Und deshalb fangen wir im Grunde immer damit an, erstmal auch zu fragen, was sind eure Werte, was sind eure handlungsleitenden Prinzipien, die sich auch im Vergütungssystem und in den Prozessen widerspiegeln sollen. Und so kann ich ja mal fragen, auch in die Organisation hinein, was sind denn Aspekte, die euch besonders wichtig sind, die berücksichtigt werden sollen. Und wir arbeiten gerne auch in den Organisationen mit freiwilligen Teams. Das heißt, wir geben dann der Projektsteuerung auf oder auch der Geschäftsführung. Wir hätten gerne ein Projektteam aus der Organisation. Unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Rollen, unterschiedliche soziodemografische Merkmale idealerweise, sodass wir möglichst viele verschiedene Perspektiven drauf haben. Wir freuen uns auch immer über kritische Geister, weil die kritischen Geister hat man eh mit am Tisch, ob die jetzt im Projektteam sind oder nicht. Ne, die melden sich eh früher oder später und deshalb haben wir sie eigentlich immer gerne mit dabei. Und dann fangen wir wirklich eher daran an, auch zu besprechen, was sind denn eigentlich auch Grunderwartungen, die ihr an eure Kollegen und an euch selbst habt. Weil das ist etwas, was wir ganz oft beobachten, dass wenn gewisse Dinge nicht eingehalten werden, also Kollegen sind vielleicht, und es gibt ein paar Kollegen, die sind nicht zuverlässig oder sind nicht besonders, was hatte ich kürzlich, sorgfältig in ihrer Arbeit. Dann versuchen manche, das über Vergütung zu regeln, also nach dem Motto, oh, wir müssen entweder die bestrafen oder die belohnen, die jetzt besonders sorgfältig oder besonders freundlich sind oder teamfähig. Und unsere Auffassung ist, nein, solche Selbstverständlichkeiten würden wir nicht vergüten, weil das ist eigentlich schon abgegolten mit dem normalen Lohn. Und wenn wir jetzt beispielsweise, wenn jetzt eine Person sich als nicht teamfähig oder als nicht fair verhalten würde, dann haben wir doch immer ein Thema mit der Person, ob die jetzt mehr oder weniger verdient oder nicht.
Ja, das stimmt.
So, also ich kann diesen Aspekt nicht über Vergütung lösen. Ich kann nicht mit Vergütung abstrafen. Ich kann das schon machen, aber die Konsequenz daraus und die Wirkung wird eher negativer als positiv sein. Deshalb sagen wir, lasst uns auch in jeder Organisation erstmal eine Grunderwartung der Menschen definieren, was es braucht für ein gelingendes Miteinander und auch, was es braucht für eine gute, ja, für ein gutes Arbeitsergebnis. Ne? Was sind da unsere Grunderwartungen?
Eine zielführende Basis, die da gelegt wird. Und ich glaube, auch da denken viele Organisationen nicht hin, wenn sie in diesem klassischen Vergütungsentwicklungsprozess denken. Was sind denn so, wenn du drei Aha-Effekte, Aha-Momente benennen könntest, die ihr so nach einem Projekt bemerkt habt? Was sind so Dinge, wo du sagst, da sind den Unternehmen, den Projektteams Lichter aufgegangen und es macht euch als beratendes Unternehmen total stolz, das zu sehen?
Ich würde vielleicht eher mal von meinen Aha-Erlebnissen sprechen.
Ja, gerne. Auch die.
Weil da, die habe ich auch für mich noch viel präsenter als die Aha-Erlebnisse der anderen. Mein erstes Aha-Erlebnis war erstens, dass wenn wir mit freiwilligen Teams arbeiten, sofort eigentlich auch immer die Aussage war, ja, wir wollen ein faires System und wir wollen beispielsweise nicht, dass es das Verhandlungsgeschick ein Kriterium ist, dass jemand mehr oder weniger verdient. Ja. Und diese Aussage kommt meistens von extrovertierten Menschen. Also gerade von denen, die davon profitieren, von diesem Kriterium Verhandlungsgeschick.
Ach echt?
Und das ist super spannend. Und warum sagen die das? Weil die nämlich sehen, dass sie für etwas also besser abschneiden, was gar keine Relevanz für ihre Tätigkeit haben. Ich hatte erst kürzlich wieder so ein Gespräch mit einem ITler, der sagt, ganz ehrlich, für den Job ist es nicht relevant, ob ich Verhandlungsgeschick mitbringe oder nicht. Und trotzdem weiß ich, habe ich immer gut in meinen Verhandlungen abgeschnitten. Und auch wenn ich jetzt gerne das Geld annehme, finde ich es trotzdem nicht fair, dass andere weniger bekommen, nur weil sie das nicht so gut getan haben in der Vergangenheit.
Sehr interessant.
Ja. Also das ist super interessant. Das hat mich, und dann sind wir nämlich beim Thema Fairness, ne? Wie ist Fairness erleben, hat ja auch immer was mit einem Miteinander zu tun. Das heißt, abzugleichen, ne? Also was für Rechte habe ich, was für Rechte haben andere, passt das zusammen oder habe ich da das Gefühl, nee, da gibt es ein Ungleichgewicht. Und das wird eben nicht nur von denen wahrgenommen, die sich unfair behandelt fühlen, im Sinne den Kürzeren ziehen, sondern auch die privilegiert sind, können wahrnehmen, dass sie Privilegien haben, aufgrund jetzt in dem Fall des eigenen Persönlichkeit oder ihres Naturells. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, am Ende, egal wer da jetzt zusammenkommt, alle wollen eigentlich ein gutes Miteinander. Und da ist für die meisten klar, dann brauchen wir ein faires System. Und das und eben nicht eins, das dafür sorgt, dass jetzt jemand aufgrund von solchen Dingen besser abschneidet. Und was ich auch gemerkt habe und was meine Erkenntnis nämlich daraus war, wie schnell Menschen Verantwortung übernehmen, nicht nur mehr für sich, sondern für das System. Weil in den Systemen, so wie wir es heute leben, ist es ja so, natürlich bin ich da erstmal für mich allein verantwortlich. Ich muss für mich das Beste rausholen, weil diese Interaktion, wenn es um, jetzt wir beide wären im Gehaltsgespräch, dann ist es eine bilaterale Verhandlung. Wenn ich jetzt aber den Raum aufmache und sage, wir wollen ein faires Gehaltsgefüge, dann geht es ja nicht mehr nur um mich, sondern ich bin eigentlich da, auszutarieren, auszuhandeln. Wie machen wir es denn so, dass es für viele fair ist und eben viele nicht zu kurz kommen? Ne? Verstehst du? Also das ist einfach, wir gehen eigentlich aus einer bilateralen Verhandlung in eine kollektive Aushandlung.
Ja.
Und das macht eben dann auch den Blick frei von, oh, was will ich für mich, hin zu, was ist das Gute für uns und was passt zu uns. Und da helfen eben Werte und auch die Wertediskussion so gut. Und das war für mich eine ganz großartige Erkenntnis. Eine weitere Erkenntnis, die ich hatte, das hat sich auch wirklich eingebrannt, war die Aussage eines Vertrieblers, der mir sagte, da ging es darum, wir wollten in der Organisation die Provision umwandeln in ein Fixgehalt. Und die Vertriebler haben sich geweigert, haben gesagt, nee, also Provision gehen wir nicht her.
Und ja, ich war weil so im, die sich ja, natürlich darüber definieren, das ist Teil der DNA irgendwie. Ne?
Genau. Und ich fand es aber total spannend. Ich war auch so, naja, da will man ja rausholen und ich möchte da bekommen, was ich mir auch verdient habe. Aber dieses, was ich mir verdient habe, geht ja in zwei Richtungen. Und dann sagte nämlich der eine Vertriebler zu mir, weißt du, Nadine, wenn ich jetzt ein Fixgehalt bekomme, dann weiß ich, welcher Verkaufsmenge das entspricht. Und wenn ich das nicht verkaufe und dennoch das Geld bekomme, dann macht mir das Druck. Dann macht mir das Druck, weil ich weiß, ich bin eigentlich, ich habe mein Geld, mein Gehalt nicht verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fand ich eine krasse Aussage. Und war
sehr reflektiert, ja, und sehr ehrlich.
Ja, und das fand ich aber nochmal, weil wir oft denken so, ja, die wollen hier alles rausholen, was nur geht. Nein, im Grunde war die Aussage jetzt bei dieser Person, das werden wahrscheinlich auch nicht alle so sein, aber bei dieser Person war das so und das spricht auch für die Organisation, so dieses, ich möchte aber auch nicht mehr haben, als ich verdient habe. Also dieses unternehmerische Risiko, was da auch mit eingegangen wird, das hat mich damals so bewegt und hat mir nochmal wirklich nochmal eine neue Perspektive gegeben, weil ich, so mein inneres Ich hat gesagt, Mensch Nadine, ja, schau mal, ne, wie du auch manchmal Vertriebler schon abgestempelt hast. Und dann aber das zu erkennen, ja, der will aber auch nicht mehr, als er verdient hat. Und das fand ich schon, oh, da kriege ich Gänsehaut.
Danke, dass du die Frage umgedreht hast und deine Aha-Momente mit uns geteilt hast, weil ich hatte auch gerade so ein paar Momente, wo ich dachte, verrückt, voll geil, voll cool. Und das sind ja echt wirklich tolle Dinge, die du da auch für dich mitnimmst und immer weiter treiben kannst.
Ja, und ich kann ja auch sagen, am Anfang, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, ich muss ja sagen, unser Anfang war ja sozusagen die Idee, wir wollen ein Buch schreiben zu New Work. Und dann kam eben erst dieses Thema, na, was können wir schreiben? Könnte ja was, ah ja, dann machen wir halt das Thema Vergütung, war dann die Idee von Sven und Stefanie. Und ich war erst so gar nicht happy. Ich dachte so, oh, das ist ja voll langweilig. Und irgendwann in der Auseinandersetzung, und das ist vielleicht noch Erkenntnis 3, habe ich erstmal verstanden, in der tieferen Auseinandersetzung mit Vergütungssystemen in unterschiedlichen Organisationen und in vielen Gesprächen, die ich für unser erstes Buch geführt habe, zu verstehen, dass da eine Psychologik auf eine Systemlogik trifft. Also der Mensch mit seinen Prägungen, mit seinen Wertvorstellungen, mit seinen Denkmodellen trifft auf die Organisation mit ihren Glaubenssätzen, mit ihren Denkmodellen und Annahmen von der Realität. Und dieses Wechselspiel zwischen Psychologik und Systemlogik, das finde ich so spannend, das hat mich so gepackt. Und gleichzeitig steckt da so auch ein emanzipatorischer Akt darin, ja, sich jetzt dieses Thema zu nehmen, Vergütung, was immer noch tabu behaftet ist, und zu sagen, nein, da ist kein Tabu, das ist etwas ganz Normales, Alltägliches, sich über Geld auszutauschen, auch darüber über Wert von Arbeit auszutauschen, Wert von Kompetenz. Und am Ende geht es ja um eine Zahlungsbereitschaft und eine Zahlungsfähigkeit einer Organisation, die bestimmt, wie Rollen, wie Personen vergütet werden. Und das ist auch, wenn wir nämlich auch so drauf schauen, eine Zahlungsbereitschaft und eine Zahlungsfähigkeit, dann können wir ganz anders auch in der Organisation darüber sprechen. Ja, warum ist denn die Organisation bereit, für bestimmte Aspekte mehr zu vergüten? Und dann geht es nicht um mich als Person und vermeintlich meine Werte. Nein, es geht um die Organisation und ihren Blick auf ja, gewisse Kompetenzen, Aspekte und Attribute, die eine Person in ein Arbeitsverhältnis mitbringt. Und darüber lässt sich auch viel besser diskutieren als
Absolut.
Über mein Gehalt und bin ich mein Gehalt wert? Nein, ne? Also das sind Diskussionen, die gehen meines Erachtens nicht in eine sinnvolle und in eine Richtung, die ja, die Dialog fördert.
Und es rückt auch meinen Blick in unserer Unterhaltung nochmal in eine ganz andere Richtung. Und um auf deine Aussage von eben zurückzukommen, das Thema Vergütung war für dich sogar so langweilig, dass ihr jetzt schon mit Buch Nummer 2 an den Start gegangen seid, die New Pay Journey. Und das trifft genau. mich als jemand, für den Journey so ein beflügeltes und tolles Wort ist, mitten ins Herz. Erzähl uns doch mal, auf welche Reise nehmt ihr die Leserinnen und Leser im zweiten Buch mit?
Ja, das ist die Reise zum eigenen Vergütungsmodell. Also im ersten Buch haben wir Geschichten erzählt von Organisationen, die sich schon getraut haben. Das war auch für uns eine Forschungsreise und auch so eine Erkenntnisreise. Und seitdem das erste Buch auf den Markt kam, das war 2019, kamen verschiedene Organisationen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, begleitet ihr uns doch mit eurem Blick bei dem Thema Vergütung und wie wir Vergütung in der Organisation denken. Und wir haben dann aber ganz viel Feedback auch bekommen von Menschen, die unser erstes Buch hatten, die gesagt haben, oh, wir haben mit eurem Buch gearbeitet. Und ich so, oh, wow, dafür war es gar nicht gemacht. Also es sollte natürlich Denkräume öffnen und Dialogräume.
Der hat es ganz schön anscheinend.
Ja, ja, und das ist natürlich auch toll, aber dann auch zu hören, und wir haben damit gearbeitet. Und wir haben damit gearbeitet, das hat uns so gepackt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt lasst uns doch mal mit mehr Erfahrung mal das teilen, was wir jetzt über Gestaltung von Vergütung mitbekommen haben, gelernt haben, und lasst uns das in einem Buch packen, damit Menschen noch besser unterstützt werden in Organisationen, Vergütung in ihrer Organisation auch selbstständig weiterzuentwickeln oder zumindest anzufangen, sich dann vielleicht auch nochmal punktuell von irgendwo Unterstützung zu holen. Also es soll Menschen in Organisationen befähigen und vor allem ermutigen, erstmal die eigene Journey und die eigene Reise zu beginnen. Dafür ist es gemacht und dafür steckt ganz viel drin, mit kleinsten, kleinen, großen Praxisbeispielen, aber auch ganz viel Food for Thoughts, also auch nochmal zu unterschiedlichen Aspekten, wie zum Beispiel dem Thema Leistung. Wie kann man denn auf Leistung schauen? Was gibt es da für unterschiedliche Wege, aber eben auch, ich würde mal sagen, Betrachtungen, wie wir auf diesen Begriff schauen, der durch unsere Gesellschaft geistert, wie wahrscheinlich wenige andere, also dieser Satz auch, Leistung muss sich lohnen. Ja, aber was ist denn eigentlich dann Leistung und wie definieren wir sie? Welche Art von Leistungen ist unsere Organisation denn auch eine Leistung, die wir fördern wollen? Weil Leistung kann ja ganz unterschiedliche Aspekte widerspiegeln beispielsweise. Das ist auch so eine Diskussion, die wir gerne anstoßen, die wir auch gerne begleiten, weil ja, die Augen, so wie meine jetzt auch gerade, wir sehen uns ja gerade in die Augen, weil die Augen dann immer sehr groß werden und auf der einen Seite Menschen glauben, ganz klar zu wissen, was Leistung für sie ist, bis sie anfangen, darüber zu sprechen und zu reflektieren. Also vielleicht alle, die jetzt zuhören, was ist denn Leistung für dich? Wann glaubst du, bist du besonders auch leistungsfähig? Wo bist du aber vielleicht auch besonders wirkungsvoll? Das ist nochmal einen ganz anderen Blick auf den Aspekt der Leistung. Und man muss einfach sagen, dass, den kleinen Exkurs mache ich jetzt noch, dass beim Thema Leistung Menschen oft am Ende wieder zu dem Punkt kommen, wie viel habe ich Anstrengung reingegeben? Also wie anstrengend war es, ne? Meine Energie, was muss eigentlich kompensiert werden, ja. Was da reingeflossen ist. Also es ist ein sehr input-orientierter Blick auf Leistung, den wir oft haben, den wir in uns tragen, aber nicht, weil das ein Konzept ist, was wir irgendwie übernommen haben, sondern weil das natürlich auch biologisch sehr sinnvoll ist, ne? Also was gebe ich da rein an Energie? Muss ich auch wieder entsprechend Energie rausziehen, weil ich muss mich ja wieder aufladen, ne?
Ja, und gerade im Englischen benutzt man ja auch das Wort Compensation, das ganz oft auch im deutschsprachigen Raum genutzt wird und einem das Gefühl, das ist die Kompensation für Blut, Schweiß, Tränen, die ich da in die Arbeit reinstecke. Und das, ja, verinnerlicht sich dann.
Genau, und ich würde aber, und ich rate Organisationen, vor allem Führungskräften, ganz genau hinzuschauen, möchtet ihr denn beispielsweise eine Überlastung von Menschen wirklich vergüten? Also ich habe da so das Beispiel im Kopf, erzählte mir eine Führungskraft von der Person, die vor ihr saß und sagte so, ich habe eigentlich viel mehr verdient. Ich habe hier in den letzten Monaten, habe ich mir nach dem Motto meinen Allerwertesten aufgerissen, habe hier die ganze Verantwortung allein getragen und war hier so richtig aktiv, aber eigentlich so alles sprach aus der Person heraus, eigentlich bin ich in totalen Überlast und bin ganz allein verantwortlich. was für mich eher schon eigentlich eine Überlastungsanzeige ist, dass da ein Mensch ist, der in diesem Zustand, in dem er aktuell ist, eigentlich nicht gehalten werden sollte, wenn wir wollen, dass die Person auch noch langfristig gesund bleibt. Und wenn ich jetzt aber den Fehler begehe, ich muss es wirklich so sagen, dass ich eine Person, die sich überfordert, überlastet, na, in diesem, ich gehe eigentlich immer drüber und jetzt bezahle ich der Person auch noch ein höheres Gehalt, was mache ich damit eigentlich? Was mache ich damit? Also was mache ich mit der Person? Die wird jetzt auch noch damit dafür vergütet, genau diese Überlast eigentlich abzurufen, weil jetzt wirst du auch noch dafür bezahlt.
Und im Umkehrschluss ist natürlich auch der Gedanke bei der Person, okay, das ist aber jetzt das Level an Leistung, was ich bringen muss, weil dafür habe ich ja diese Gehaltserhöhung bekommen.
Genau.
Und das ist ja eigentlich ein absoluter Teufelskreis.
Ja, und da muss man sich auch nicht wundern, wenn du dir denn die Gesundheitsreports der Krankenkassen anschaust, wo wir gerade hinsteuern, was psychische Fehltage angeht, ne, oder psychisch Fehltage aufgrund von psychischer Krankschreibung oder Krankheitstage.
Und ich fand es gut, dass wir diesen Exkurs gemacht haben zum Thema Leistung, denn es zeigt, wie vielschichtig das Thema Vergütung ist und letztendlich auch beim Thema Leadership rauskommt. Es ist ganz oft ist ja dieses bisschen mehr Gehalt, das Pflaster, was über die geschundene Wunde geklebt wird, in der Hoffnung, hoffentlich kommt die Person nie wieder zurück und beschwert sich über ihre Arbeitslast, weil die 5 Euro mehr haben es hoffentlich gemacht.
Ja.
Und genau das ist ja der Diskurs, der gehalten werden soll, dass das nicht die Lösung sein kann.
Ja.
Also vielen, vielen lieben Dank. Ich würde gern zum Abschluss dir nochmal die Bühne geben, über das Thema die neue Arbeitswelt, New Work zu sprechen, um Wünsche zu äußern. Sag, ja, lass uns vorstellen, du hast eine Wunschliste. Was wünschst du dir von der neuen Arbeitswelt da draußen? Wo siehst du gerade noch Lücken, von denen du aber sicher bist, wenn die geschlossen werden, ist unsere Arbeitswelt eine viel, viel bessere?
Das ist eine große Frage. Also mein großer Wunsch für Menschen und Organisation ist, dass sie sich trauen, mehr auszuhandeln. Und ich meine das wirklich nicht verhandeln, sondern Aushandlung. Was ist denn das, was uns umtreibt, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenwirken wollen? Das passiert mal punktuell, da macht man Werte-Workshop. Und dann hat man schöne Werte vielleicht noch und hat die sogar ja, co-kreativ entwickelt.
Und jeder hat zum Schluss auf einer Leinwand unterschrieben.
Genau,
dafür.
Genau. Aber das immer wieder zu reflektieren, ist, glaube ich, die Herausforderung, die es braucht oder auch die Zeit, die es vor allem braucht. Weil, wenn wir gleichzeitig sehen, und ich glaube, die letzten 3 Jahre haben es gezeigt, die Welt verändert sich so schnell. Wir haben immer wieder unterschiedliche Krisensituationen oder auch vielleicht auch Möglichkeitsräume, die sich ergeben. Und dadurch verändert sich auch immer wieder etwas in unserer Organisation. Menschen verändern sich durch die Veränderungen oder auch durch diese Situation. Und deshalb braucht es auch immer wieder ein neues Forum, um Dinge miteinander auszuhandeln. Das ist der Aspekt, den ich auf der einen Seite sehr wichtig finde. Und ich glaube, dann wäre schon viel geholfen. Und der zweite Aspekt, das geht jetzt nochmal auch an die Menschen, aber eben auch an Organisationen, zu schauen, was brauchen Menschen, was brauche ich als Mensch, was brauchen meine Kollegen, um in dieser Arbeitswelt da gut, stabil bestehen zu können, um auch in der eigenen Kraft zu sein und aus der eigenen Kraft zu schöpfen. Und ich habe es kürzlich erst ein Zitat bei einem Vortrag genutzt, zu sagen, das Thema Selbstfürsorge ist für mich so ein Stichwort. Selbstfürsorge habe ich manchmal das Gefühl, glauben Menschen müssen sich erst verdienen, damit sie was Gutes für sich tun können. Also Thema zum Beispiel Wellness oder sonstige Dinge, sich was leisten, diese Selbstfürsorge. Aber Selbstfürsorge ist für mich nichts, was man sich verdient, sondern das ist für mich eine Voraussetzung, dass dafür für ein gelungenes Miteinander und für eine gelungene Lebensgestaltung. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, nicht zu denken, was müssen wir uns alles erst verdienen, damit wir dann auch mal durchschnaufen können, sondern erst das eher so als Kraftort zu betrachten, den wir brauchen, damit wir in dieser sehr volatilen und sehr dynamischen Welt überhaupt in unserer Gestaltungsmacht bleiben können. Und warum Gestaltungsmacht, finde ich so ein schönes Wort, ne? Also eine Macht, die es uns ermöglicht, zu machen und eben auch einen Einfluss zu haben. Weil das, wenn das nicht da ist, dann sind wir machtlos oder noch schlimmer, wir sind ja in der Ohnmacht. Und das sind Aspekte, die wollen wir nicht, die bringen uns als Mensch nicht weiter, aber als Organisation schon gar nicht. Also deshalb, was manche so unter psychologischer Sicherheit ist, aber für mich ist es fast noch mehr, das ist eigentlich eine psychologische Gesundheit. Was brauchen wir individuell, was kann eine Organisation dafür beitragen, dass wir da in einem gesunden Miteinander und einem gesunden Agieren sind, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, dann im Außen ganz viel zu bewegen.
Das sind ganz, ganz tolle Schlussworte gewesen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Nadine, dass du heute im Podcast warst. Und ich würde gerne nochmal den Schulterschluss zum Anfang ziehen. Du hast von deiner Kindheit gesprochen, von einer Zeit, in der du nicht immer fair behandelt wurdest, in der du Dinge erfahren hast, die nicht schön waren und dich heute für Sachen einsetzt, die Fairness in der Welt schaffen. Du setzt dich dafür ein, dass Fairness in der Arbeitswelt herrscht und dafür herzlichen Dank und ich bin total inspiriert von dir, deinen Worten, deiner Geschichte und eurer Mission und herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
Ja, vielen Dank für deine tollen Fragen und das nette Gespräch. Danke, Stefanie.